Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Oliver Schenk.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Schenk und ihr seid bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. Heute richten wir den Blick nach vorne. Unser Thema, die Zukunft des Tourismus in Österreich. Was sind die aktuellen Trends? Wohin geht die Reise? Und worauf muss sich der Tourismusstandort Österreich und worauf müssen sich die einzelnen Destinationen und Betriebe einstellen, um in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterhin vorne mit dabei zu sein? Um diese Fragen und weitere zu beantworten, haben wir heute 2 Gäste bei uns im Studio. Anna Burton, einer der profiliertesten Tourismusforscherinnen in Österreich. Sie arbeitet und forscht am WIFO. Hallo Anna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Und Wladimir Preveden, langjähriger Strategieberater im internationalen Umfeld und Vortragender an der WU.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Um das Thema etwas greifbarer zu machen und herunterzubrechen, wollen wir es an 4 zentralen Punkten der Buchung, der Anreise, dem Aufenthalt und den Gästen selbst festmachen und diskutieren. Laut aktuellem ÖHV-Vertriebsmonitor werden rund 67% der Hotelübernachtungen direkt gebucht. E-Mail ist mit 22,6% der zentrale Kanal. Ein Drittel der Stammgäste bucht immer direkt. Gleichzeitig werden 4 von 10 Nächten online gebucht. Tendenz steigend. Die Buchungsportale, insbesondere die OTAs, halten mit 20% den größten Marktanteil. Abgeleitet daraus kann man sagen, ergeben sich jetzt so 3 große Trends. Buchungen sind einerseits stark digital und online getrieben. Gleichzeitig gibt es aber auch eine sehr starke persönliche Komponente und Ebene. Und eben auch diesen Kampf quasi, oder unter Anführungszeichen Kampf der KMU gegen die großen internationalen Multis im Online-Feld. Werden sich diese Entwicklungen aus eurer Sicht fortschreiben? Und was heißt das für die Betriebe?
Auf jeden Fall sind das sehr relevante Themen. Es sind zum Teil aber auch keine neuen Themen, muss man sagen. Die größte Erkenntnis ist tatsächlich die, dass die Betriebe mit der Digitalisierung weitermachen müssen. Daran führt auch kein Weg vorbei. Betriebe müssen Digitalisierungs-Champions werden. Und es ist zu kurzfristig und zu kurzsichtig gedacht, nur auf die Buchung oder auf den Moment der Buchung zu schauen, sondern es geht tatsächlich darum, wie kann ich eine 360-Grad-Gäste-Journey, Guest-Journey, die berühmte, umsetzen. Und das bedeutet, wie kann ich das ganze Jahr über mit dem Gast, den ich dann idealerweise sehr gut kenne, weil ich ja seine Daten habe und er kommt auch immer wieder zu mir. Wie kann ich den Gast dann sozusagen die größte Zeit des Jahres, wenn er ja nicht bei mir im Betrieb ist, bedienen, ja, so dass er an mich denkt und dass er auch wiederkommt und dass er vielleicht auch öfters wiederkommt. Das heißt, der Blick vom Gast aus auf meinen eigenen Betrieb ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Es war auch früher wichtig, nur jetzt mit den neuen Technologien im Datenmanagement, in der Datenanalytik und nicht zuletzt mit der künstlichen Intelligenz gewinnt das dramatisch an Bedeutung. Das heißt, Digitalisierung und Digitalisierungs-Champion werden, daran führt kein Weg vorbei, aber ein bisschen dieser größere, breitere Weg.
Anna, wo bleibt da die menschliche Komponente bei der Buchung?
Ich glaube, wir müssen im Vorhinein zuerst die grundlegende Frage beantworten, wieso so viele Menschen direkt buchen. Ich glaube, die Direktbuchung hängt sehr viel mit Vertrauen und einem Sicherheitsgefühl zusammen, den man einfach bei einer direkten Buchung verstärkt. Und über Online-Kanäle zu buchen, ist für viele Personen immer noch schwierig, vor allem wenn es darum geht, Bankinformationen oder Kreditkarteninformationen preiszugeben. Und da haben sich in den letzten Jahren eben die bekannten OTAs auch im Online-Markt etabliert und schaffen auch ein Gefühl der Sicherheit. Und deswegen werden jetzt sukzessive mehr Personen online buchen. Zusätzlich kommt, dass viele Online-Plattformen auch die Möglichkeit bieten, Bewertungen von anderen Gästen zu lesen, Reviews sich anzuschauen, vielleicht auch andere Eindrücke zu gewinnen über die Unterkunft und hier auch eben dann ein vermehrtes Sicherheitsgefühl zu haben. Es ermöglicht auch zudem Preisvergleiche über verschiedene Unterkunftsarten bzw. Unterkünfte und damit können sich Kunden besser orientieren. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass Unternehmen eine omnipräsente Online-Präsenz aufbauen können, nicht nur eine sehr starke Website haben, sondern eben auch auf sozialen Medien mit Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt treten und auch in Bewertungsplattformen aktiv auf Kundenreviews eingehen.
Auch das, was der Wladimir vorher gesagt hat, mit dieser 360 Grad davor, danach einfach präsent zu sein und zu zeigen, dass es einen gibt und so sichtbar zu sein.
Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es bei vielen Anbietern noch nicht sehr leicht ist, bei der Unterkunft direkt zu buchen. Und da weichen viele dann leider natürlich auch auf andere Plattformen aus, weil es hier ein bekanntes System gibt, einen Mechanismus gibt, den man schon einmal verwendet hat. Auch teilweise Zusatzpakete, die hier geschnürt werden können, die der Unterkunftsanbieter nicht direkt auf seiner Plattform anbietet.
Es gibt mittlerweile schon wirklich viel Technikkomponenten, viel digitale Komponenten, die man beim Hotel zukaufen kann, die Leistungen und selbst auch installieren. Muss man überall dabei sein?
Die Antwort ist nein, man muss nicht überall dabei sein. Das ist wirklich nicht notwendig. Das führt dann eher auch dazu, dass man sich verzettelt, überinvestiert. Die Profitabilität leidet darunter, weil man ja nicht den Erfolg sozusagen Hand in Hand mit den Investitionen auch gleich sozusagen lukrieren kann. Was allerdings schon notwendig ist und wo ich sehr viel Potenzial sehe, ist, dass sich der Betreiber des Hotels oder des Leistungsträgers generell, dass sich derjenige in die Schuhe des Gastes versetzt und wirklich diese famose Guest Journey aus Sicht des Gastes durchdenkt. Das fängt an dabei, wenn man mal eine E-Mail kriegt vom Hotel, ist das eine allgemeine E-Mail oder ist sie ein bisschen personalisiert oder ist sie sozusagen ein bisschen mehr personalisiert mit einem E-Tüpfelchen, dass man sagt, boah, der hat mich jetzt überrascht, weil er, keine Ahnung, weiß, wie alt meine Kinder sind und mir irgendein Angebot dazu macht oder so, ja. Oder irgendwie referenziert auf etwas, was ich letztes Jahr gemacht habe, wo es dieses Jahr wieder etwas gibt. Also es sind wirklich kleine Momente, kleine E-Tüpfelchen, wo man sich differenzieren kann. Das hängt gar nicht so sehr mit Systemen zusammen. Das hängt auch gar nicht damit zusammen, dass man jetzt überall immer das Beste oder das Meiste haben muss, sondern es hängt tatsächlich damit zusammen, wie kann ich den Gast besser verstehen und auf eine smarte Weise sozusagen auch ansprechen. Online-Check-in, Online-Check-out, ja. Wie kann ich das so gestalten? Und da gibt es super Lösungen für ganz kleine Betriebe, die das wirklich sehr professionell gestalten, dass ich die Zahlungsinformationen hinterlegt habe, beim Buchen auch gleich sozusagen online einchecken kann, wenn ich komme, sozusagen diesen Prozess sehr schön mache, anstatt dass ich mich dort anstelle oder herumsuche oder warte, werde ich begrüßt und vielleicht gibt es irgendeine Überraschung. Also dieses Erlebnis, dieses Welcoming sozusagen schöner zu machen. Und das Gleiche trifft auch auf das Auschecken zu. Man kann das Services drumherum verbinden, wie, ich weiß nicht, das Garagentor geht schon auf, weil meine Autokennzeichennummer auch schon hinterlegt ist und so weiter. Das sind so kleine Sachen, die eigentlich viel mehr mit Intelligenz zu tun haben als mit Systemen, würde ich sagen.
Ich greife das Stichwort Auto gleich auf. Gehen wir zur Anreise. 75% unserer Gäste reisen mit dem Auto an. Das ergibt sich einerseits durch die Lage Österreichs und unsere Herkunftsmärkte, die zum Großteil in einem Einzugsbereich von 500 bis 1000 Kilometer liegen. Gleichzeitig gibt es aber auch den Trend, dass die Mobilität im Wandel ist. Immer weniger Leute, vor allem im urbanen Raum, haben ein Auto. Das Umweltbewusstsein steigt und es gibt auch Trends hin zu kürzeren, dafür mehr Urlaubsreisen. Gleichzeitig ist natürlich auch Mobilität ein politisches Thema. Braucht nur nach Tirol schauen, überfüllte Autobahnen, wo dann die Gäste durch Dörfer gelotst werden. Das heißt, da stoßt man auch zusehends an Kapazitätsgrenzen. Gibt es jetzt einen Handlungsbedarf daraus? Einerseits braucht es umweltfreundliche und kundenfreundliche Möglichkeiten anzureisen und gleichzeitig muss aber auch sichergestellt sein, dass das lückenlose Volk, dass die letzte Meile gut überwunden werden kann und dass dem Gast auch hier ein angenehmes Erlebnis geboten werden kann. Basierend darauf, Anna, ist der Tourismusstandort Österreich in puncto Mobilität zukunftsfit oder kann der Gast gar nicht anders anreisen als mit dem Auto?
Ich glaube, Mobilität und Tourismus, diese Verbindung stellt nicht nur Österreich, sondern natürlich auch ganz viele andere Länder vor große Herausforderungen. Mobilität oder insbesondere die Anreise und Abreise ist zusätzlich ein problematischer Faktor, weil der im Tourismus für den Großteil der Emissionen verantwortlich ist. Also wenn wir im Tourismus die Anreise und Abreise nachhaltig gestalten, haben wir schon einen sehr weiten Schritt getan, um das ganze Tourismussystem nachhaltiger zu machen. Also da ist ein riesiger Hebel und sehr viele Möglichkeiten hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Ich glaube, Österreich hat durch den Standort mitten in Europa einen wesentlichen Vorteil gegenüber vielen anderen Destinationen. Wir haben auch sehr viele Herkunftsmärkte, die innerhalb Europas liegen und auch ohne dem Flugzeug sehr gut nach Österreich kommen können. Und hier auch zumindest den Willen von vielen Gästen, öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen. Diese Faktoren sprechen alle für eine nachhaltigere Anreise. Ich glaube, um die Anreise wirklich zukunftsfit zu machen, wurde schon viel getan in Österreich. Es gibt jetzt einzelne Maßnahmen, die man noch zusätzlich setzen kann. Zum Beispiel eben den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist in Wien sitzend wahrscheinlich nicht so offensichtlich, aber es gibt natürlich sehr viele Regionen in Österreich, die nicht so gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Und da muss man aber natürlich auch bedenken, dass es nicht nur am österreichischen öffentlichen Verkehrsnetz hängt, sondern dass die Anbindung auch in eben diese Herkunftsmärkte gut funktionieren muss. Es bringt nichts, wenn der Zug an der österreichischen Grenze dann stehen bleibt und die Verbindung innerhalb Deutschlands zum Beispiel nicht gut funktioniert. Also hier braucht es Konzepte, die wirklich international und überregional gut funktionieren und sehr stark ineinander greifen. Auch die Elektromobilität ist einfach zusätzlich im Kommen, dass hier verschiedene Ladeinfrastrukturen noch ausgebaut werden müssen. Auch hier nicht nur in Österreich, sondern natürlich in anderen Ländern auch, damit die Anreise von Tür zu Tür auch gewährleistet ist, dass man hier mit einem generellen Elektroauto auch gut ankommt. Zusätzlich würde ich auch noch empfehlen, dass man hier ganz banale auch Informationskampagnen, um Bewusstsein bei den Touristen zu fördern, weil es gibt Destinationen, die schon sehr viel in diese Richtung getan haben und ihren öffentlichen Verkehr und die öffentliche Anreise ermöglichen. Die Touristen wissen nur nicht davon. Also hier fehlt es an vielen Orten nur einfach an der Bewusstseinsbildung, dass so etwas möglich ist.
Wie können da Hotels dazu beitragen? Wie können Hotels die Mobilitätsbedürfnisse von ihren Gästen decken?
Das ist genau sozusagen das Stichwort, auf das ich auch hinaus wollte. Diese kollektive Bewusstseinsbildung muss in der Destination anfangen. Die Destination, sprich die Leistungsträger und die sonstigen Partner, Mobilitätsdienstleister und sonstige, müssen das Bewusstsein so weit schärfen, dass sie sagen, wir wollen, dass der Gast jetzt öffentlich anreist. Und das muss auch nach außen dem Gast gegenüber signalisiert werden. Ich gebe Ihnen ganz ein banales Beispiel. Ich bin kürzlich von Wien nach Kaprun gefahren, habe mich bewusst entschieden, doch mit dem Zug zu fahren. Das war eigentlich eine Kombination Zug-Bus mit dreimal umsteigen. Es hat ungefähr gleich lang gedauert wie mit dem Auto. Es war perfekt sozusagen umsetzbar, weil die Anschlüsse halt zum Glück ganz gut gepasst haben. Es war ein wirkliches Erlebnis, weil ich die Reise als Reise wahrgenommen habe und nicht als, boah, jetzt muss ich da irgendwie fahren und Stress und so weiter. Und was interessant ist, auf dem Ticket stand dann auch, ich habe mir 180 Kilogramm CO2 erspart, ja, im Vergleich zum Auto. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist viel mehr, als eine Person tragen kann, wie viel CO2 das ist für eine einfache Reise hin und zurück. Also lauter Vorteile, aber ich bin nicht hingefahren, weil mich die Destination oder eben der Leistungsträger implizit darauf aufmerksam gemacht hat, sondern weil ich dachte, ich probiere es einmal aus, wie das funktioniert, trotz Umsteigen und so weiter. Da war ich eh schon skeptisch. Das heißt, wir müssen tatsächlich in der Destination ansetzen. Und um auf deine Frage, Oliver, zu kommen, was kann dann ein Einzelner tun? Ein Einzelner, und das bedingt ja schon sozusagen dieser Destinationsgedanke, man muss in Partnerschaften agieren. Man muss sich mit den anderen zusammentun in der Destination und muss sagen, wir wollen das. Wie, noch einmal auf diese Gäste-Journey zurückkommen, wie kann der Gast kommen, wo gibt es diese typischen Punkte, wo er unzufrieden wird, weil er wartet, weil es heiß ist im Sommer und kein Schatten da ist, weil was auch immer die Informationen fehlen oder weil irgendwas nicht abgestimmt ist aufeinander. Das heißt, das gemeinsam in Partnerschaften für die Destination lösen und dieses Bewusstsein selbstbewusst nach außen tragen, das ist mal das eine. Das andere ist, und jetzt noch konkreter sozusagen auf deine Frage eingehend, der einzelne Leistungsträger, das einzelne Hotel kann natürlich schauen, wenn der Gast da ist, dass er ihm erstens mal aufzeigt, wo er sich sozusagen emissionsfrei hinbewegen kann, zu Fuß, Laufstrecken, Fahrradstrecken, öffentlicher Verkehr, Shuttles, was auch immer es da halt gibt. Natürlich auch ein Angebot zur Verfügung stellen, Fahrräder, gar nicht Elektrofahrräder, normale Fahrräder zum Beispiel und so weiter. Das ist eh schon, glaube ich, gang und gäbe. Und ein Aspekt, den ich ganz gern noch hervorheben würde, ist, es geht ja letztlich um den Gast, aber es geht ja auch um den Mitarbeitenden. Und das ist ein Riesenthema in der Hotellerie, Employee Commuting, also wie kommen meine Mitarbeitenden ins Hotel oder zu seinem Arbeitsort und wieder heim. Das fließt ja in die CO2-Bilanz ja ein, eines Hotels. Da sozusagen Lösungen zu schaffen, dass man Leute gebündelt, emotionsfrei irgendwie zum Arbeitsplatz wieder nach Hause bringt,
Wir waren jetzt quasi schon direkt beim Hotel. Schauen wir uns den Aufenthalt etwas genauer an. Die großen Trends aktuell sind da wahrscheinlich gerade einerseits diese starke Technologisierung und Digitalisierung im Hotel, um einerseits Prozesse zu verbessern und das Gästeerlebnis zu verbessern. Andererseits werden Hotels grüner, was jetzt vor allem jetzt im Hinblick auf ESG wichtig ist. Und in einem sehr hohen Segment gibt es wahrscheinlich auch einen sehr stark personalisierten und menschlichen Service, der halt einerseits natürlich sehr mitarbeiterinnenintensiv ist und auch seinen Preis hat. Was seht ihr da? Werden sich diese Entwicklungen fortsetzen in den nächsten Jahren? Kommt da was ganz Neues?
Ich glaube auf jeden Fall, dass sich diese Trends in Zukunft fortsetzen und teilweise noch verstärken werden. Da sehe ich vor allem drei Treiber. Das ist auf der einen Seite die Erwartungen der Gäste, dann betriebswirtschaftliche Gründe und dann auch Wettbewerbsdifferenzierungsmaßnahmen, die Hotels hier setzen. Bei den Erwartungen der Gäste haben wir vorher schon angesprochen, Wladimir hat es auch gesagt, dass jetzt die Erwartungen der Gäste sind, dass man persönlich angesprochen wird, weil das schon erste Erfahrungen gemacht wurden, auch die Erwartung, und da ist vor allem die jüngere Generation, dass ein Hotel Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Nachhaltigkeitsinitiativen setzt. Hier wird schon lange kolportiert, dass das die Buchungsentscheidung auch schon beeinflusst. Langsam bewahrheitet sich das. Und da ist vor allem eben die jüngere Generation, die hier einen sehr starken Fokus drauf legt, was Nachhaltigkeit angeht. Die betriebswirtschaftlichen Gründe sind, wir haben es jetzt in der Energiekrise gesehen, dass der Umstieg zu vielleicht nachhaltigeren Energieformen auch kostengünstiger oder kostenbedingt war, dass man sich hier einfach Ressourcen sparen konnte, finanzielle Ressourcen, und damit auch in die Nachhaltigkeit eingezahlt hat. Digitalisierung kann auch Kosten senken, indem es Prozesse effektiver macht, effizienter macht und zusätzlich dann auch noch Gäste strukturierter und systematischer ansprechen kann, wodurch auch wieder Ressourcen geschont werden und Ressourcen eingespart werden können. Zusätzlich betriebswirtschaftlich relevant auf der Investitionsseite sind die ESG-Regulierungen, die für Investitionen und für teilweise auch hier Investoren wichtig werden, da diese zunehmend berücksichtigt werden in Investitionsstrategien oder von großen Investitionshäusern. Und da müssen dann Unternehmen auch bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, um eben für Investitionen in Frage zu kommen. Also auch hier ein finanzieller Anreiz, in diese Richtung zu gehen. Die Wettbewerbsdifferenzierung ist meiner Meinung nach immer noch gegeben, weil es noch nicht Standard ist, in der Branche Daten zum höchsten Ausmaß zu nutzen und Kunden oder Gäste detailliert und personalisiert anzusprechen. Und auch hier können eben diese Datenanalysen und sei es auch nur eine namentliche Ansprechung einen Unterschied für den Gast machen. Und vor allem im Premium-Segment können damit dann auch höhere Preise durchgesetzt und gerechtfertigt werden, wenn in Technologie investiert wird und hier ein besserer Service angeboten wird. Ich würde da aber trotzdem vorsichtig sein, vor allem im Dienstleistungsbereich, dass Technologien unterstützend wirken und nicht ersetzend wirken sollen oder Personen ersetzen. Und hier muss man auch in Schulungen oder Weiterbildungen des Personals investieren, damit das Personal auch weiß, wie es mit den neuen Technologien umgeht, um Gäste und Kunden bestmöglich zu servicieren.
Es ist tatsächlich ganz wichtig, den Gast in den Mittelpunkt zu stellen, auch den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen und digital endlich mal die Themen, über die wir schon seit, sage ich mal, 10 Jahren mindestens reden, hinzukriegen, den Gast verstehen, die Daten bei der Hand haben, alle Abläufe sozusagen aufeinander abzustimmen, diese 360-Grad-Guest-Journey auch digital umzusetzen. Das heißt, das sind Sachen, die immer noch positiv auffallen, sage ich mal, aus Sicht des Gastes, wo man sich tatsächlich differenzieren kann. Wenn man zum Thema Nachhaltigkeit spricht, ist es immer noch auch ein Thema, wo man sich auch profilieren kann, wo man auch auf der Umsatz, aber vor allem auch auf der Kostenseite sehr viel sozusagen Positives für seinen eigenen Betrieb generieren kann. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, beide Themen zusammen in einem systematischen, strategischen Rahmenwerk umzusetzen, also anzugehen, für sich selbst sozusagen die Strategie zu definieren und umzusetzen, wird tatsächlich zu einem Überlebensfaktor, das heißt diese Wirtschaftlichkeit und auch Resilienzfaktor sozusagen für den Betrieb zu berücksichtigen, ist unglaublich wichtig. Viele Hotels haben ein negatives Eigenkapital. Wir haben auch gerade heute im Tourismusbarometer gehört, die Kosten steigen, können nicht weitergegeben werden, die Margen sinken. Es gilt wirklich, die ganzen Themen strategisch behutsam auf die Straße zu kriegen und auch wirtschaftlich davon zu profitieren. Weil wenn ich es irgendwann mal zu spät angehe oder gar nicht angehe, kann das wirklich zu einem existenzbedrohenden Faktor auch werden.
Die großen Ketten sind da alle dran, aber kann sein, dass dann vielleicht manchmal bei kleineren Häusern noch eine gewisse Hemmschwelle davor da ist. Man weiß es, aber man traut sich noch nicht so ganz.
Aus Sicht eines Unternehmers und aus Sicht eines Hoteliers ist mir das vollkommen unverständlich. Das muss doch sozusagen in der zentralen Berücksichtigungssphäre eines Unternehmers sein, ja, dass er sagt, wie muss ich mich jetzt ausrichten, dass ich in 5 Jahren wirtschaftlich profitiere und zwar nicht nur profitiere, sondern besser als die Konkurrenz oder die Peer Group profitiere. Das ist doch sozusagen das wesentliche Element eines Hoteliers, ja. Und da gilt es dann darum, auch auf deine Frage wieder zurückzukommen, Oliver, man muss nicht überall alles mitmachen, aber man muss schauen, wo kann ich denn wirklich sozusagen diese allfälligen Themen schließen, also digital, Daten, den Gast verstehen, ihm die Anreise, den Aufenthalt möglichst sozusagen digital unterstützt, gut dazu hinzukriegen sozusagen und auch authentisch, nachhaltig ein Erlebnis zu liefern, das sozusagen nicht nur im Hotel anfängt und aufhört, sondern auch schon bei der Anreise und bei der Abreise. Das sind eigentlich die grundlegenden Elemente. Deswegen glaube ich, stimmt das pauschal so nicht, weil ich kenne sehr viele kleine Betriebe, die absolute Vorreiter sind. Ja? Also die brauchen keine Regulation und Regulative und Anstöße von außen, dass sie da was machen. Die haben das schon umgesetzt. Also es hat nichts mit der Größe zu tun, glaube ich.
Das liebste Reiseziel von Herrn und Frau Österreicher ist Österreich. Das ist auch ein Ergebnis, das wir immer wieder bei unseren regelmäßigen Gästebefragungen sehen. Gleichzeitig ist aber auch Österreich ein Gästemagnet fürs Außenland. 2023 waren ca. 3/4 aller Nächtigungen von Gästen im Ausland. Du bist als Forscherin eine Frau der Zahlen auch. Kannst du aus den Zahlen der letzten Jahre irgendwelche Trends ableiten, ob es jetzt bestimmte Gruppen, Nationalitäten etc.? Kann der Österreich bei denen besonders punkten oder gibt es Trends, die du siehst, die sich jetzt dann weiter fortschreiben werden?
Österreich bietet als Tourismusland eine sehr breite Palette an touristischen Angeboten. Das reicht jetzt von aktiv, Sport, Urlaub bis Wellness, Kulinarik, aber auch eben Kultururlaub, Städte, Destinationen. Also hier ist Österreich mittlerweile schon sehr breit aufgestellt und das hat sich in den letzten Jahren so etabliert und wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen. Wir haben ein steigendes Interesse an Naturverbundenheit und Urlaub in der Natur, wo Österreich ein sehr breites Angebot im Winter wie im Sommer hat, um naturverbundene Wanderer, Skifahrer, Eisläufer, alle möglichen Sportarten, kann ich jetzt auch nicht aufzählen, anzusprechen. Und das hat sich mit Corona noch verstärkt, einfach diese Verbundenheit mit der Natur zurück an den Ursprung sozusagen. Wir haben auch eine wachsende Nachfrage hinsichtlich Wellness-Tourismus und Gesundheitstourismus, da besonders auch in den letzten Jahren sehr stark im Steigen die mentale Gesundheit, wodurch viele Wellness-Angebote erweitert wurden auf Yoga-Retreats, Detox-Kuren, alle möglichen Angebote, die sich in diesem Raum etabliert haben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das historisch gewachsene Kulturinteresse, was Österreich zu Genüge schon bedient, sozusagen durch einfach die historisch gewachsene Struktur, die Österreich hat, die vielen Museen, Kunstangebote, Kulturangebote und natürlich auch musikalische Festivals oder Theaterstücke. Und was in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen ist, ist dieses Premium-Segment, der Fokus auf Qualität, der gesetzt wurde in der österreichischen Hotellerie, dass man hier wirklich auf Luxusprodukte bzw. Premium-Produkte setzt und in den letzten Jahren auch verstärkt auf Regionalität und hier vor allem einen Fokus hat auf die regionalen Wertschöpfungsketten, dass wirklich die Destination auch vom Tourismus profitieren kann.
Gibt es da irgendein Gästesegment, das da besonders im Kommen ist oder auf das die Betriebe oder Destinationen oder Österreich insgesamt schauen sollte?
Bezüglich Gästegruppen würde ich mich gerne auf eine wachsende, sehr stark und sehr schnell wachsende Gruppe fokussieren. Das ist die Gruppe der Best Agers oder auch genannt Silver Tourists. Das sind ältere Menschen, die entweder schon in Pension beziehungsweise kurz vor der Pension stehen. Das sind in Österreich die Babyboomer, die jetzt eben in Pension gehen beziehungsweise kurz davor sind. Und diese Gruppe wächst nicht nur in Österreich, sondern eben auch in den wichtigsten Herkunftsmärkten, also in den Nahmärkten wie Deutschland, in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz. Und das wird getrieben durch drei verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite demografisch bedingt, einfach dadurch, dass sich die Lebensbedingungen verbessert haben, medizinische Fortschritte gemacht wurden, gibt es einfach eine höhere Lebenserwartung und Personen bleiben länger aktiv und können auch länger reisen. Und das wird jetzt einfach verstärkt in Anspruch genommen. Es gibt soziokulturelle Faktoren, dass ältere Menschen auch gesünder und aktiver leben und damit auch eben dieses Angebot des Wellness-Tourismus, Gesundheitstourismus verstärkt in Anspruch nehmen und zusätzlich auch sehr kulturinteressiert sind, kunstinteressiert sind und damit eben dann von den kulturellen Highlights in Österreich natürlich auch sehr stark angesprochen werden. Wirtschaftliche Faktoren, was natürlich auch für Unternehmen sehr relevant ist, sind die finanziellen Aspekte, die diese Gruppe aufweist. Denn Babyboomer sind generell finanziell auf soliden Beinen, würde ich jetzt mal sagen. Entweder sie haben solide Ersparnisse oder ein höheres Renteneinkommen als noch in den letzten Dekaden und können dadurch auch eben von diesen Premium-Angeboten profitieren und diese auch in Anspruch nehmen.
Vladimir, eine andere Gruppe, die in den letzten Jahren auch aufgekommen ist, die hat man mit dem Passwort digitale Nomaden oder Workation zum Beispiel zusammengefasst. Also diese Verschmelzung von Business und Freizeitreisen, wo man eventuell den Vormittag arbeitet und dann am Nachmittag auf die Skipiste geht. Wie beurteilst du das? Wie muss man jetzt als Betrieb auf solche Trends aufspringen unbedingt?
Man muss sich eines vor Augen halten, das ist jetzt kein kleiner Trend. Er ist vielleicht noch sozusagen im Hype-Stadium oder im Buzzword-Stadium. Es gibt auch nicht viele Studien dazu auf globaler Ebene, aber wenn man sich einige anschaut und die Informationen zusammenlegt, dann kann man sagen, bis zum Jahr 2030, 2035 werden diese digitalen Nomaden beachtliche Größenordnungen erreichen. Manche Studien reden von über 1 Milliarde digitalen Nomaden, die durch die Welt gondeln und dann sozusagen von dort, wo sie gerade sind, arbeiten. Die Studien sagen auch, die bleiben in der Regel 6 bis 9 Monate an einem Ort, bevor sie dann weiterziehen. Es ist auch ein Kampf um die Destinationen, also der Destinationen, um diese digitalen Nomaden entbrannt, zum Beispiel Madeira. Madeira hat sich als die Top-Destination dafür positioniert. Die Gastronomie, die Beherbergungsindustrie, die Verkehrsbetriebe haben sich zusammengetan, um einfach sozusagen die Infrastruktur ein bisschen herzurichten, dass die arbeiten können, aber sich auch treffen können zwischen der Arbeit, nach der Arbeit und auch normal dahin leben können sozusagen. Das heißt, da sehen wir schon, dass sich unterschiedliche Destinationen auch mit Steueranreizen und sonstigen Anreizen um diese Digital Nomads kümmern. Das heißt, es ist kein kleiner Trend, das wollte ich sagen, es ist ein großer Trend. Und wir sehen auch sozusagen unter diesem Stichwort New Work, dass sehr viele große Unternehmen das als Employer Benefit sozusagen auch mit anbieten. Also komm in ein großes Unternehmen nach Deutschland und du kannst so und so viel Homework machen und du kannst so und so viele Wochen dann auch im Ausland von irgendwoher sozusagen auch arbeiten. Ja. Und wir sehen, dass in der Hotellerie vor allem die größeren Betriebe darauf aufgesprungen sind, dass sie entsprechende Angebote bieten. Und zwar, dass sie arbeiten können dort vor Ort, dass man länger bleiben kann, dass man auch Kontaktmöglichkeit hat zu den anderen digitalen Nomaden, aber auch zur einheimischen Bevölkerung, weil das ist ganz, ganz wichtig. Dass es also auch sozusagen von der Tourismusgesinnung positiv auch aufgenommen wird. Das heißt, es ist ein sehr großer Trend. Und so gesehen wäre es nicht gut wegzuschauen. Ja. Was das konkret bedeutet, muss man schauen, will man sich als eine Destination dazu positionieren, will man sich als ein Betrieb dazu positionieren, will man Partnerschaft mit Unternehmen eingehen, um das halt möglich zu machen. Und ein weiterer Aspekt, der total wichtig ist, angesichts des Fachkräftemangels und Mitarbeitendenmangels generell, den wir haben, ist das auch ein großer, interessanter Pool an Mitarbeitenden, auch für Hotels. Ja, es gibt ja auch Tätigkeiten, die muss man ja nicht im Hotel machen, um sie zu erledigen.
Wir haben jetzt sehr viele spannende neue Inputs von euch beiden gehört. Aus eurer Sicht, was würdet ihr Betrieben konkret raten, um sich aus dem Gesagten jetzt zukunftsfit aufzustellen?
Ich glaube, das Wichtigste für ein Unternehmen ist, dass es trotz allen Veränderungen authentisch bleibt und dass es für sich identifiziert, welche Trends gehe ich mit und welche nicht. Wir haben schon öfters gesagt, man muss nicht bei allem dabei sein, man muss nicht alles ausprobieren, man muss auch nicht bei allem der Erste sein. Ich glaube, es ist wohlgetan, dass nicht jedes Hotel einen Service-Roboter braucht oder ein Frontdesk komplett automatisiert. Wird auch nicht gut funktionieren für viele Unternehmen. Also hier gezielt Technologien einzusetzen, die die Servicequalität verbessern, die auch die Mitarbeiter entlasten können und hier ein besseres Servicieren ermöglichen, um Personen, die in das Hotel kommen, Gäste gezielter anzusprechen. Und auch Nachhaltigkeit anhand aller drei Säulen zu denken und sich nicht nur auf die grüne Nachhaltigkeit zu beschränken, sondern eben auch die soziale und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Fokus zu behalten und hier auch Maßnahmen zu setzen, die eben nicht nur grün nachhaltig sind, sondern auch sozial für die Region oder auch wirtschaftlich für das langfristige Bestehen des Unternehmens garantieren.
Mir als Strategieberater ist es natürlich wichtig, dass man das alles auch in einen strategischen Rahmen bringt, den man dann auch einfach kommunizieren kann, nach außen, aber auch nach innen. Also dieser strategische, unternehmerische Zugang ist ganz, ganz wichtig. Um vielleicht nur ein paar Aspekte hervorzuheben, habe ich ein dynamisches Pricing implementiert? Habe ich genug Gästedaten? Wenn nicht, wie kann ich es denn machen, wenn der Gast vor Ort bei mir ein paar Tage und Nächte verbringt, dass ich ihn befrage, ja, dass ich mehr Gästedaten bekomme? Weil ich sage mir auch, ich will ja das Serviceangebot ja besser machen. Ja? Und ich will auch, dass er wiederkommt, wenn er zufrieden ist. Also solche Sachen. Kann er online einchecken und auschecken? Geht das einfach oder geht das nicht? Habe ich eine App, die das unterstützt? Das wäre es auf der digitalen Seite. Und auf der Nachhaltigkeitsseite geht es tatsächlich darum, wie gehe ich mit meiner Energie um? Habe ich emissionsfreie Mobilität im Betrieb, ja, weil es nützt nichts, wenn ich beim Frühstück sitze und dann fährt der Traktor vorbei, der mit Diesel betrieben ist, ja. Kommuniziere ich das nach außen? Wie gehe ich mit dem Abfall um, mit Essensabfällen und so weiter? Und das alles schön in einen Rahmen bringen, den ich dann auch kommunizieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Liebe Anna, lieber Vladimir, vielen Dank für eure spannenden Insights.
Sehr gerne, danke.
Danke für die Einladung.
Unterm Strich sehen wir also, es tut sich einiges. Jetzt und in den nächsten Jahren. Das war Hörwärts, der Podcast der ÖRV. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Bis zum nächsten Mal.